ist ein Stück Geschichte, wo immer noch aktuell ist und wo wir einfach die Hoffnung haben, die Botschaft, die dort erzählt wird, auch in der heutigen Zeit wieder rauszutragen. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast Youth About Opera. Ich bin Samantha.
Und ich bin Simon.
Und wir zwei sind Co-Projektleitung von unserem Verein Youth for Opera. In diesem Verein haben wir uns zum Ziel gesetzt, Opern wieder zugänglich für junge Leute zu machen. In der heutigen Folge wollen wir, wie in der letzten schon angekündigt, den Blick ein bisschen in die Zukunft richten und mehr über unser aktuelles Projekt, das dann im Frühling 2025 aufgeführt wird, erzählen. Unser neues Projekt ist nämlich «Der Kaiser von Atlantis» von Viktor Ullmann und Peter Kien. Heute möchten wir euch vor allem den Inhalt dieser Oper ein bisschen näher bringen und dann in einem zweiten Schritt ein bisschen auf den Kontext und Entstehung eingehen. Jetzt aber zuerst. Um was geht es eigentlich im Kaiser von Atlantis?
Im Kaiser von Atlantis geht es um ganz etwas der Relevanz für die heutige Zeit. Und wie du schon gesehen hast, gebe ich am Anfang eine kurze Übersicht über die Handlung. Und die wird ziemlich wirr. Die Handlung ist nicht so konventionell. Das Erste, was die Oper speziell macht, ist die kurze Dauer. Wenn man sie ganz aufführt, dauert sie nämlich nur ungefähr 50 Minuten. So. Sie fängt auch nicht mit einer Ouvertüre an, wie ganz viele andere Opern das machen, eigentlich fast alle anderen Opern, sondern es kommt direkt eine Figur auf die Bühne, fährt an mit einem «Hallo, hallo» und nachher fährt es einfach gerade an. Die Figur, der Lautsprecher, sage ich nachher noch mehr dazu, tut alle Figuren, die in dieser Oper vorkommen, vorstellen. Wir haben den Kaiser, wo in seinem Palast regiert. Den hat aber schon lange niemand mehr direkt gesehen. Dann haben wir den Trommler oder den Lautsprecher. Das sind die zwei Schnittstellen zwischen dem Kaiser und der Welt. Der Trommler als Figur, die auf der Bühne vorkommt, die Befehle weitergibt vom Kaiser. Und der Lautsprecher, den man nie wirklich sieht, sondern nur hört, der unter anderem auch Informationen aus der Welt zum Kaiser zurückgibt. Dann haben wir zwei abstraktere Figuren. Das ist der Tod und das Leben. Der Tod dargestellt als alter, abdankter Soldat und das Leben dargestellt als Harlekin-Figur. Und dann haben wir noch einen Soldat und eine Soldatin. Und die Soldatin wird von den Leuten Bubikopf genannt. Am Anfang sind der Tod und das Leben, also der alte Soldat und der Harlekin auf der Bühne. Und sie reden miteinander über die Menschheit. Der Harlekin ist ein bisschen gelangweilt, weil es ist schon lange Krieg und es ist immer das Gleiche. So. Und der Tod ist ein bisschen frustriert, weil je länger der Krieg dauert, desto weniger ernst genommen fühlt er sich im Prinzip. Also desto mehr hat er eigentlich gern ein bisschen mehr Respekt vor den Leuten. Und in das erste Bild kommt der Trommler vom Kaiser, der verkündet, dass der Krieg jetzt in eine weitere Phase fortgeführt soll werden und dass ab jetzt alle gegen alle sollen kämpfen. Und das ist der Moment, wo es dem Tod der Hut läuft, so wie man würde sagen. Und er sagt, nein, also so mache ich nicht mehr mit, das geht zu weit. Und er kündigt seinen Dienst und die Leute können nicht mehr sterben. Und so verlassen wir das erste Bild und kommen zum zweiten von insgesamt 4 Bildern. Im zweiten Bild sehen wir den Kaiser. Und der Kaiser regiert, befiehlt eben, Kriegsgefangene sollen getötet werden. Und wir erfahren auch in dieser Szene, dass anscheinend die Leichen, die Kriegsleichen, verwertet werden zu Phosphor. So eine ganz, ganz makabere Sache. Und in diesem zweiten Bild kommt auf einmal der Lautsprecher zurück zum Kaiser und sagt, hey, die Leute können nicht mehr sterben. Was machen wir jetzt? Sie hätten sollen hingerichtet werden, die Hingerichtung ist durchgeführt worden, aber es ist niemand tot. Und der Kaiser hat im ersten Moment Panik und kommt aber nachher recht schnell dazu, das als persönliche Propaganda zu verkaufen, lässt eine Verkündigung machen, wo sagt, hey, kommt in meine Armee, in meiner Armee können die Leute nicht mehr sterben, bei mir bekommt ihr ein Geheimmittel, das der Tod kann überwinden kann. So.
Ja, genau.
Und wir kommen zum dritten Bild. Im dritten Bild haben wir den Soldat und die Soldatin oder der Soldat und der Bubikopf. Die zwei treffen sich auf dem Schlachtfeld und es ist ein Krieg, alle gegen alle. Und die sollen sich umbringen.
Mhm.
Der Soldat checkt aber nachher irgendwann. Also erstens checken beide, dass sie beide nicht sterben.
Ja.
Und der Soldat checkt aber irgendwann, dass sein Gegenüber eine Frau ist.
Mhm.
Und sein Kriegswille geht nachher nicht wirklich weiter, sondern er würde gerne die Frau, den Bubikopf, ein bisschen lernen kennen. Und der Bubikopf ist aber viel länger noch ein bisschen auf der Seite von, hey, wir haben Befehle hier, es geht darum, Leute umzubringen, wir müssen dem Befehl folgen. Und was dort noch dazu kommt, ist, dass immer wieder der Trommler kommt und die zwei immer wieder anstachelt und sagt, hey, es ist Krieg, los, vorwärts machen, tötet einander und so. Und wir verlassen die Szene am Schluss so, dass auch die Soldatin oder Bubikopf eigentlich der Soldat nicht mehr unbedingt töten, also sich diesen Befehlen wie der Soldat auch eigentlich widersetzt, weil sie ihn auch interessant findet und ihn eigentlich auch gerne lernen kennen. Und dann kommen wir im vierten Bild wieder zurück zum Kaiser. Die Situation hat sich völlig geändert. Der Kaiser ist verzweifelt, weil er merkt, hey, ohne Tod funktioniert es hinten und vorne nicht. Ich komme nicht klar, wenn die Leute nicht sterben können, dann fehlt mir sämtliche Autorität. Und in dem Moment erscheint ihm der Tod im Spiegel. Und der Kaiser sieht ein, dass es so nicht weitergehen kann. Und der Tod sagt, okay, ich nehme meinen Dienst wieder auf, ich lasse die Leute wieder sterben. Aber nur, wenn du, Kaiser Overall, als erstes zu mir kommst und als erstes stirbst. Und das sind die vier Bilder von dieser Oper. Genau.
Danke vielmals für die Zusammenfassung, Simon. Wie geht es euch beim Zulassen, sind ihr daraus gekommen? Jetzt, damit die seltsame Geschichte doch etwas mehr Sinn gibt, ist es auch wichtig, ein bisschen den Kontext von dieser ganzen Entstehung von dieser Oper mit zu beleuchten. Weil die ist unter ganz, ganz speziellen Umständen entstanden.
Genau. Wir wollen an dieser Stelle noch gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil in einer späteren Folge vom Podcast werden wir Experten einladen, die ganz genau werden Auskunft geben über verschiedene Sachen. Aber einfach, wie du schon gesehen hast, um die Handlung in den Kontext zu stellen, ein paar Eckpunkte. Die zwei Männer, die du am Anfang hast gesehen hast, der Viktor Ullmann, das war der Komponist, und der Peter Kien, das war der Librettist. Der Librettist von einer Oper ist der, der den Text hat geschrieben hat, oder der Komponist ist der, der die Musik hat geschrieben. Die zwei haben die Oper geschrieben im Jahr 1944. Auf der Höhe vom Zweiten Weltkrieg, auf der Höhe vor Judenverfolgung. Und zwar waren die zwei Insassen oder Häftlinge, je nachdem, wie man das sagen will, im Konzentrationslager Theresienstadt. Die Oper ist geschrieben worden vor dem Hintergrund sozusagen. Vielleicht wird euch jetzt schon klar oder ein paar Sachen mehr klar, so Parallelen zwischen den Akteuren von dieser Zeit und einem Kaiser, der den Krieg befiehlt und wo alle gegen alle Ladler kämpfen und so. Mhm. Also man muss das wirklich vor dem Hintergrund sehen.
Halt total viele Parallelen entstehen da natürlich von dieser ganzen Situation, wie sie quasi während der Entstehung war, widerspiegelt sich im Inhalt der Oper im Prinzip.
Genau. Und vor diesem Hintergrund nimmt die wirre Handlung ganz ein anderes Bild an, ganz andere Erscheinungsform an, weil es, wie gesagt, sehr, sehr gesellschaftskritisch zu dieser Zeit war.
Absolut.
Und was man dazu noch sagen muss, was ich wichtig finde, ist, die Oper hat so aufgeführt werden, in Theresienstadt.
Ja.
Ist aber nie so weit gekommen, weil sowohl der Viktor Ullmann als auch der Peter Kien sind kurz vor der Uraufführung von dieser Oper weitergeführt worden nach Auschwitz. Sie dort zerstört worden mit so vielen anderen. Und die Oper ist erst Jahre später, sie hätte rausgeschmuggelt werden
können, ja.
Aber sie hätte erst Jahre später uraufgeführt werden können. So.
Ganz wie gesagt,
genau. Mehr zu dem in einer späteren Folge.
Genau. Jetzt denkt ihr euch sicher daheim, warum habt ihr überhaupt die Oper ausgewählt? Gerade wenn ihr schon unsere letzte Folge gehört habt, wo wir über Zauberflöte, also das erste Projekt, geredet haben, ist da ja ein totaler Kontrast. Und ja, ist es. Wir haben auch schon eine erste Frage bekommen, danke an dieser Stelle. Und zwar war die Frage, wie wählt ihr eigentlich eure Oper aus? Jetzt nutzen wir diese Frage gerade, um euch das zu beantworten. Und zwar ist es so, dass wir einmal eine Werkkommission haben, die sich Gedanken macht, was könnte die nächste Oper sein. Und dann war es so, dass wir zusammengehöckelt sind und uns überlegt haben. Und es waren ganz viele Opern auf dem Tisch, die möglich gewesen wären. Und irgendwie sind wir uns einfach nicht recht einig geworden und sind nach dieser Sitzung heim. Und dann ist noch jemand hineingekommen mit dem Kaiser von Atlantis. Und dann ist irgendwie auf das Mal klar gewesen, das Werk ist es. Es passt so gut zu der aktuellen Weltlage, leider. Und wir haben das Gefühl gehabt, die Oper muss wieder gespielt werden. Es hat eine gewisse Dringlichkeit. Die ganze Handlung ist so zeitgemäss und kann so gut auf heute und jetzt adaptiert werden, dass wir gefunden haben, hey, es ist ein Stück Geschichte, wo immer noch aktuell ist und wo wir einfach die Hoffnung haben, die Botschaft, die dort erzählt wird, auch in der heutigen Zeit wieder rauszutragen.
Genau. Und es geht natürlich auch für eine solche Kollektive mehr sein, gibt es natürlich auch Eckdaten quasi, die müssen erfüllt werden. Wir müssen schauen, welche Opern können wir überhaupt aufführen. Für was haben wir einerseits die Ressourcen, nicht nur organisations- und finanziell, sondern auch sängertechnisch, orchestertechnisch. Was können wir überhaupt stemmen? Was eignet sich für uns auch? Weil wir könnten jetzt zum Beispiel mit unseren Leuten, die wir zur Verfügung haben, nicht irgendwie einen Wagner-Ring aufnehmen oder so.
Ja, genau.
Darum hat sozusagen die Vorauswahl, was überhaupt alles für Operen sind, in Frage gekommen, die in die engere Auswahl sind, hat sicher auch viel mit dem zu tun.
Absolut. Du hast es schon gesagt, 7 SängerInnen sind auf der Bühne und auch das Orchester ist relativ klein, allgemein sehr unkonventionell. Und abgesehen
davon, ja, wieso ist das so unkonventionell? Wenn man sich den Hintergrund überlegt, ist das absolut klar.
Ja.
Die zwei haben geschrieben für das, was sie hatten. Oder?
Ja.
Für die Instrumentalisten, die zu dieser Zeit sie inhaftiert waren in Theresienstadt, für diese Kombination von Instrumenten ist die Oper geschrieben worden.
Ja, absolut. Ja, wir sind schon am Ende von dieser zweiten Folge angelangt. Danke vielmals, habt ihr wieder eingeschaltet und uns zugelassen. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, lasst doch gerne dort auch noch rein. Wir reden dort vor allem über die Entstehung von unserem Verein und über unser erstes Projekt. Und ihr könnt auch uns zwei, Simon und mich, ein bisschen besser kennenlernen. In der nächsten Folge sitzt an Simons Platz unser erster Gast, nämlich der Johannes Voges, unser Regisseur für «Der Kaiser von Atlantis». In der nächsten Folge reden wir über das Stück an sich, wie soll das aussehen, wie kommt es auf die Bühne. Darum abonniert uns doch, um die neue Folge nicht zu verpassen. Folgt uns sehr gerne auf Instagram, Youth for Opera, und besucht unsere Webseite für mehr Infos, youthforopera.ch. Und wir würden uns sehr, sehr freuen über Feedback, über ein Abo und wenn ihr unseren Podcast teilt und es euch gefällt. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns sehr, sehr gerne auch ein Mail an marketing@youthforopera.ch. Wir freuen uns sehr über Austausch mit euch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Das war es mit Youth About Opera
for Youth for Opera.